Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema
Präsi-Woche. Dr. Ulrich Wessels, Präsident der BRAG. Liebe Lauscher, die BRAG hat seit Oktober 2023 ein frisch gewähltes Präsidium. Ein hervorragender Grund, eine kleine Sonderserie für euch aufzuzeichnen und einen kleinen Plausch mit jedem Präsidiumsmitglied zu halten, damit ihr wisst, wer für euch eigentlich was tut. Wer ist in der BRAG für was zuständig? Welche Themen kommen berufspolitisch auf uns zu? Und was liegt unserem Präsidium besonders am Herzen? Erfahrt ihr heute und in den kommenden 5 Tagen. Präsi-Woche eben. Und vielleicht gelingt es mir auch, das eine oder andere Geheimnis zu lüften. Wir werden sehen. Heute am Mikro ist als erster in dieser Serie natürlich der Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer, Rechtsanwalt und Notar Dr. Ulrich Wessels. Lieber Uli, schön, dass du mal wieder zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Naja, liebe Steffi, was gibt's denn Schöneres, als Teil deines Podcasts zu sein? Denn der Podcast ist ja mit viel Liebe, Emotionen und Sachverstand entwickelt und mittlerweile als Institution für die BRAG nicht mehr wegzudenken.
So was hört man doch gerne. Lieber Uli, du warst schon mehrfach bei mir zu Gast, denn wir haben ja auch jedes Jahr zur gleichen Zeit eine feste Verabredung, nämlich unseren Jahresrückblick mit Glühwein. Der kommt natürlich auch in diesem Jahr wieder, und zwar schon in ein paar Tagen. Also keine Panik, die Glühwein-Episode wird nicht entfallen. Die ist ja inzwischen schon sowas wie Gesetz. Lieber Uli, kurz zu dir, auch wenn dich vermutlich alle Hörerinnen und Hörer bereits bestens kennen. Du hast in Münster und in Freiburg studiert, hast nach einer Auslandsstation in London zum Thema Testamentsvollstreckung an einem Kommanditanteil promoviert und bist seit 1988 zur Rechtsanwaltschaft zugelassen. Du bist Sozius der Kanzlei Dr. König und Partner in Münster, Westfalen, und gehörst seit 1994 dem Vorstand der Rechtsanwaltskammer Hamm an. Mehrere Jahre warst du dort Schatzmeister und von 2012 bis 2019 auch Präsident. Neuer Präsident ist ein guter Bekannter unserer Zuhörerinnen und Zuhörer in Hamm, nämlich Hans-Ulrich Otto, aka Oss. Verlinke ich mal in den Shownotes, und liebe Grüße an Oss. Uli, du bist seit 2003, glaube ich sogar, schon Vorstandsmitglied und Schatzmeister des Deutschen Anwaltsinstituts. 2015 wurdest du als zweiter Vizepräsident in das Präsidium der BRAG gewählt, und seit September 2018 bist du jetzt schon unser Präsident. Und das, wenn ich ergänzen darf, absolut unumstritten. Ich habe es eben erwähnt, im Oktober hatten wir Wahl, genauer gesagt am 13.10. Und du wurdest mit allen, ich wiederhole, mit allen möglichen Stimmen gewählt. Will heißen, es gab weder Gegenstimmen noch Enthaltungen. Das ist so mal so ein richtiger Knaller. Von daher die Frage, wie hast du dich nach Bekanntgabe dieses phänomenalen Ergebnisses gefühlt? Glückwunsch dazu übrigens nochmal. So ein Ergebnis macht doch was mit einem. Also ich glaube, ich persönlich hätte wahrscheinlich ein Tränchen im Knopfloch gehabt.
Ja, also das Tränchen war schon da, denn mit einem solchen riesigen Vertrauen habe ich nicht gerechnet. Wenn man sich zur Wahl stellt, hofft man natürlich immer auf eine große Zustimmung. Und ich habe ja auch in den vergangenen 4 Jahren versucht, mit den Präsidentinnen und Präsidenten in einem fortwährenden Kontakt zu bleiben, damit wir auch immer wieder uns wechselseitig bewusst werden, wie unser Zusammenspiel funktioniert und dass es nur in einem guten Zusammenwirken geht. Dass das zu einem so tollen Ergebnis geführt hat, hat mich durchaus, wie sagt man neudeutsch, geflasht. Und ich glaube, man hat es bei unserer Hauptversammlung auch an meiner Stimme gehört, dass ich wirklich unglaublich berührt war von diesem Ergebnis. Und ich sehe das natürlich als Verpflichtung, diesem Vertrauen der Präsidenten und Präsidenten auch zusammen mit den Präsidiumsmitgliedern gerecht zu werden. Also es war wirklich ein tolles Ergebnis, und ich freue mich darüber, aber ich weiß eben auch, welche Verantwortung damit verbunden ist.
Ja, die Verantwortung ist dir ja nicht neu. Du machst es ja jetzt schon eine Weile, aber ich denke auch gern an den Moment zurück. Ich fand das schon echt phänomenal. Und ja, wenn man dich kennt, dann hat man gemerkt, dass du dich sehr gefreut hast und auch ein bisschen gerührt warst. Sensationelles Ergebnis. Uli, vielleicht zum Einstieg nochmal so folgende Frage, die müssen alle nach dir natürlich auch beantworten. Warum bist du eigentlich Anwalt geworden?
Also da ist vielleicht die Antwort etwas überraschend, denn das war eigentlich nicht Ziel meines Studiums und auch des Ergebnisses der beiden Staatsexamina, sondern mein Ziel war, Richter zu werden. Und zur damaligen Zeit gab es keine Assessment Center, sondern man kriegte einen Anruf von der Personalabteilung und es wurde einem eine Richterstelle angeboten. Das war eigentlich genau das, was ich mir vorgestellt hatte, habe aber für mich persönlich immer gesagt, ich würde das ganze Studium nach dem zweiten Examen gerne mit einer Promotion abschließen. Ich hatte eine Promotionsmöglichkeit. Du hast es ja in deiner Einleitung auch schon erwähnt und deswegen habe ich dann einfach beim OLG nachgefragt, ob die mich auch noch in einem guten Jahr oder anderthalb Jahren nehmen würden, was die bejaht haben. Und ich habe dann während meiner Promotionszeit in der Kanzlei, wo ich jetzt Seniorpartner bin und seinerzeit Referendar war, gejobbt und habe immer an zweieinhalb Tagen für die Kanzlei noch ohne Anwaltszulassung natürlich gearbeitet und habe meine Promotion vorangetrieben. Und als ich dann mit der Promotion fertig war, muss ich sagen, war die Zusammenarbeit und das Team einfach so genial. Und ich habe gemerkt, dass es mir auch viel Spaß macht, gestaltend tätig zu sein und die Aussicht, sich spezialisieren zu können und auch mal Notar zu werden, hat mich dann mit einem sehr freundlichen Angebot meines damaligen Altsozius veranlasst, doch die Anwaltschaft zu wählen. Und ich muss sagen, ich habe es zu keinem Zeitpunkt bereut. Aber es ist nicht der klassische Einstieg gewesen.
Nee, es ist nicht der klassische Einstieg, aber großes Glück für uns, weil durch den Anwaltsberuf haben wir alle natürlich was von dir. So, und dann geht's ja weiter vom Anwalt in die Selbstverwaltung. Uli, ich weiß, du bist jemand, der immer sehr, sehr beschäftigt bist. Warum engagierst du dich auch noch ehrenamtlich? Warum ist dir die Selbstverwaltung so wichtig?
Letztendlich geht es ohne Selbstverwaltung nach meinem Verständnis nicht. Wenn wir die Unabhängigkeit unseres Berufes ernst nehmen, dann brauchen wir eine Selbstverwaltung, die staatsfern ist. Und genau das realisieren wir durch die 28 regionalen Kammern oder sagen wir ganz genau 27 regionale Kammer und die Kammer beim BGH. Und ohne diese Selbstverwaltung, das sehen wir in anderen Ländern, ist die Unabhängigkeit unseres Berufes nicht gewährleistet, dann droht immer der Staatseinfluss. Und genau das haben wir durch diese wunderbare Konstruktion der anwaltlichen Selbstverwaltung vermeiden können. Und ich glaube, dafür können wir alle nur froh und dankbar sein, gerade wenn man auch in einige osteuropäische Länder oder zuletzt jetzt vor allen Dingen nach Israel schaut mit den Bestrebungen der sogenannten Justizreform, die auch die Anwaltschaft und deren Selbstverwaltung berühren soll. Da können wir uns nur glücklich schätzen, dass wir hier in Deutschland ein anderes System haben, für das wir übrigens in vielen anderen Ländern auch beneidet werden.
Ja, und wir setzen uns ja tatsächlich, weil du gerade das Stichwort Israel nennst, da haben wir uns ja auch stark gemacht, weil da soll ja nach dem Plan der aktuellen Regierung die Israel Bar Association komplett abgeschafft werden. Deswegen glaube ich auch, wir haben ein großes Privileg in Deutschland und damit die Selbstverwaltung funktioniert, muss man halt auch mitmachen. Dafür hat man aber auch das Privileg, dass man eben die Weichen selbst aktiv mitstellen kann. Uli, du hast heute tatsächlich ein bisschen Glück, denn ich habe mir natürlich ausgedacht, dass das ganze Präsidium im Wesentlichen dieselben Fragen beantworten muss. Und deswegen werde ich mit deinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Präsidium natürlich auch das Kammerbattle spielen in Anlehnung an die Salongespräche. Da hast du Glück, denn Oss hat alle Fragen für Hamm schon beantwortet. Ich verlinke die Folge nochmal, da musst du also nicht mehr durch. Kannst dich ein bisschen entspannen, aber nur ein bisschen, denn für dich habe ich natürlich andere Fragen parat. Bevor wir zu deinen fachlichen Zuständigkeiten im Präsidium kommen, und das sind ja einige, was sind denn so ganz generell die Aufgaben eines BRAC-Präsidenten?
Naja, auf der einen Seite ist das erstmal leicht erklärt. Als Präsident oder Präsidentin der BRAC vertritt man die BRAC, die Organisation, also die Körperschaft des öffentlichen Rechts, gerichtlich und außergerichtlich. Man hat die Aufgabe, die Sitzung des Präsidiums zu leiten und man hat den Vorsitz in der Hauptversammlung und dann ist es die Aufgabe aber des gesamten Präsidiums, auch die Beschlüsse der Hauptversammlung umzusetzen. Natürlich versuchen wir das als Präsidium auch möglichst gut in Abstimmung mit den Kammern vorzubereiten, denn es ist auch Aufgabe des Präsidiums, da natürlich Anregungen und Initialzündungen zu geben. Das soll nicht allein von den Kammern kommen, sondern das ist, wie ich das eben schon mal gesagt habe, einfach ein Zusammenspiel. Und wenn das funktioniert, ist das hervorragend. Aber letztendlich geht es natürlich darum, dass wir die Meinungsbildung und dann die Beschlussfassung der Hauptversammlung benötigen, damit wir als Präsidium wissen, welche Dinge wir umsetzen sollen und müssen. Und das wird ja vorher in der Hauptversammlung ausführlich diskutiert mit eigenen Anträgen aus Kammern. Und dieses Zusammenspiel ermöglicht dann, dass wir in dem demokratischen Prozess zu einer guten Entscheidung kommen, die dann auch alle mittragen können, weil die Entscheidungen eben auch entsprechend diskutiert und dann erst beschlossen werden und es nicht ein obiter Diktum von irgendeiner Seite gibt.
Wenn man jetzt so hört, Beschlüsse umsetzen, klingt das, wenn man sich noch nicht damit befasst hat, jetzt erstmal nach nicht so viel Arbeit, stimmt aber überhaupt nicht ansatzweise. Wenn ich so, klar, Öffentlichkeitsarbeit muss überall ein bisschen mitmischen, aber wenn ich so auf meinen Arbeitsalltag in der Geschäftsführung schaue, ich stehe ja wirklich zu allen wichtigen Themen dauernd in Kontakt mit dir. Und da gibt's dann des Öfteren schon mal von mir per WhatsApp drängelnde Nachfragen morgens um 6 oder abends nach 22 Uhr. Und das liegt daran, dass du als Präsident letztlich doch wirklich über alles Bescheid wissen musst, was in der BRAC so läuft. Also du bist da ein bisschen leidgeprüft, was die Erreichbarkeit angeht. So betrachtet ist das Ganze doch effektiv mit sehr viel mehr Aufwand verbunden, als jetzt die eher organisatorisch klingende Aufgabenbeschreibung so vermuten lässt. Ne? Hast du einen Überblick darüber, wie viel Zeit pro Woche du investierst, um für uns in der Geschäftsführung ansprechbar zu sein?
Also du hast natürlich vollkommen recht. Man muss in dieser Funktion ansprechbar sein. Wenn ich das nicht wäre, würde ich diese Position nicht richtig ausfüllen und dann hätte ich, glaube ich, auch nicht das Vertrauen der Hauptversammlung bekommen. Das heißt zunächst natürlich mal, man muss so eine Aufgabe auch mit Herzblut betreiben und darf jetzt nicht auf Uhrzeiten schauen, denn alle, und das gilt jetzt nicht nur für dich, sondern für alle Hauptamtlichen, ihr macht eure Aufgaben in einer ganz hervorragenden Weise. Und ohne diese wunderbaren Vorbereitungen, die ihr trefft, indem ihr die Sachen aufarbeitet, präsentiert und dann auch mit Lösungsvorschlägen schon unterbreitet, sodass man immer schon eine Idee hat, in welche Richtung das gehen kann. Das ist also ganz hervorragend. Da also erstmal ganz großes Lob. Dass man dann entsprechend Zeit aufwendet, ist auch klar. Ich will das mal so sagen. Wenn man das über das Jahr sieht, ist 50% der Arbeitszeit oder der Tageszeit, wie auch immer, für die BRAC reserviert und 50% für die Tätigkeit in der Kanzlei. Und du hast es schon angesprochen, es geht ja vor allen Dingen auch nicht nur um die organisatorischen Dinge, das Vertreten der BRAC nach außen, sei es gerichtlich, außergerichtlich, sondern es geht ja vor allen Dingen um die inhaltliche Gestaltung. Und das ist das, was die BRAC letztendlich ausmacht. Unsere Aufgabe ist es ja, inhaltlich zusammen mit den regionalen Kammern zu gestalten und die Vorstellungen, die wir von unserem Beruf haben, die wir vom Rechtsstaat haben, vom Zugang zum Recht, das entsprechend umzusetzen und auch in der Gesetzgebung wiedergespiegelt zu finden. Und dafür muss man diese Zeit aufwenden. Und ich bin für jedes Wochenende dankbar. Das Wochenende ist natürlich immer ein bisschen auch Zeit für die Erholung und vor allen Dingen auch für die Familie. Aber die Samstage und Sonntage bringen immer einige ruhige Stunden in der Kanzlei. Und das weißt du auch, da schafft man also dann viel mehr, als wenn das Telefon klingelt und Mandantengespräche zu führen sind. Und das ist dann also perfekt. Und das schließt immer mit einem schönen Kaffeetrinken mit meiner Frau oder wenn auch unsere Kinder mit Anhang da sind, an. Und das ist wunderbar und manchmal reicht auch die Zeit, ein bisschen Bundesliga zu gucken.
Manchmal ja. Und ich weiß das, dass du samstags immer gerne die Zeit nutzt, um nochmal irgendwie langwierigere Sachen aufzuarbeiten. Deswegen bin ich mir immer sicher, wenn ich Samstag doch noch irgendwas brauche, ich kriege ja auch samstags immer eine Antwort. Uli, ich habe es eben schon angeteasert, deine Aufgaben sind eben nicht nur rein präsidialer Natur, sondern wie alle anderen Präsidiumsmitglieder auch, hast du zusätzlich rein fachliche Aufgaben. Ihr habt die Zuständigkeiten für die verschiedenen Rechtsgebiete ja aufgeteilt. Welche wären das denn?
Also du meinst, wo jetzt so die Schwerpunkte oder die großen Themen liegen?
Genau, du bist ja für diverse Ausschüsse zuständig, für bestimmte Rechtsgebiete innerhalb der BRAC. Ich weiß es natürlich, welche das sind, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das nicht.
Also das sind natürlich ganz verschiedene Bereiche. Wir teilen es ja innerhalb des Präsidiums auf. Fangen wir mal mit den materiellen Dingen an. Bin ich zuständig für Familien- und Erbrecht, für Verfassungsrecht und Verwaltungsrecht. Personalia mache ich traditionell immer gemeinsam mit dem oder der Schatzmeisterin, jetzt mit der Schatzmeisterin, mit Leo Holling. Und daneben gibt es noch die Vorstandsmitgliedschaft im DAI. Das ist schon ja so ein bisschen historisch gewachsen in der Zeit, als ich noch aktiv in der Kammer Hamm tätig war. Und dann kommen natürlich auch die internationale Tätigkeit hinzu, die wir auch im Präsidium aufgeteilt haben.
So, Uli, das sind ja auch tatsächlich viele internationale Zuständigkeiten. Das klingt nach vielen interessanten Kontakten, vielen spannenden Reisen. Ist sicher auch so. Du warst ja jetzt auch gerade wieder in Indien unterwegs. Die Kehrseite ist manchmal aber ja so ein bisschen die Zeitverschiebung und die Penetranz deiner BRAC-Geschäftsführung in wichtigen Fragen. Wir lassen dich ja auch dann nicht vom Haken, nur weil du gerade in den USA, China oder in Indien unterwegs bist. Und da kann ich mal einen Dank zurückgeben. Jetzt gerade in den letzten Tagen hatten wir das mehrfach. Du bist in Indien unterwegs. Ich kriege aber zu ganz normalen Uhrzeiten von dir eine Antwort. Ich frage mich gerade, sind deine Tage im Ausland dann doppelt so lang wie sonst? Wie schaffst du das?
Das sieht nur so aus. Man kann das also schon alles ganz gut koordinieren und wenn man optimistisch daran geht und nicht einfach nur an Zeitverschiebungen denkt, sondern die manchmal positiv sieht, weil man in Deutschland dann nach einem Nachtflug wieder früh zurück ist und noch eine Zoom-Konferenz machen kann, ist das doch perfekt. Aber wenn du die Auslandsaktivitäten ansprichst, natürlich, es geht zunächst mal um unsere nationalen Themen. Aber ohne den internationalen Bereich wären wir nicht in dem Maße handlungsfähig, wie wir das jetzt auch sind. Denn alles, was mit Rechtsstaat zu tun hat, was mit dem Zugang zum Recht zu tun hat, was mit der Gestaltung der Mandantenbeziehungen zu tun hat, ist ja heutzutage international geprägt. Wenn man bei uns einfach nur mal nach Brüssel schaut, wie groß der Einfluss des EU-Parlaments ist. Aber wir sehen doch auch immer wieder, dass man diese internationalen Kontakte braucht, um überhaupt das zu schärfen, was unseren Beruf ausmacht, nämlich auch das Vertrauensverhältnis zu den Mandanten aufbauen zu können. Und das geht nur, wenn ich auch gute rechtsstaatliche Strukturen habe, denen die Mandanten auch vertrauen können. Und das ist etwas, was wir international auch brauchen und wo wir gemeinsam alle dran arbeiten müssen. Man lernt viel durch diese Kontakte. Man kann Dinge manchmal positiv beeinflussen oder Anregungen geben, wie Dinge noch effektiver und effizienter zu gestalten sind. Und das geht eben auch nur mit der internationalen Gemeinschaft, zumal es da ja auch oft um Fragen geht, die ganz genereller Natur sind, nämlich das Thema Verschwiegenheit im Zusammenhang mit der Geldwäsche, mit Steuergestaltungen. Das ist ein internationales Thema. Die Frage, wie man innerhalb des eigenen Landes die Struktur aufbaut, wie stark die Selbstverwaltung ist. Gibt es Abhängigkeiten von staatlichen Organisationen oder Ähnliches? Das sind alles Fragen, die international auch erörtert werden. Oder die letzte große Diskussionsrunde auch, ist der Anwalt Gatekeeper, muss er also auch staatliche Interessen in irgendeiner Form berücksichtigen? Und da haben wir uns auch sehr klar positioniert, dass eine solche Gatekeeper-Funktion für einen Anwalt eben nicht in Betracht kommt. Und wir haben eben viel internationale Zustimmung erfahren. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass die Hauptversammlung, wenn sie über den Haushalt der BRAC abstimmt, die Mittel für Auslandsaktivitäten zur Verfügung stellt. Denn nur in diesem Zusammenwirken von nationalen und internationalen Kooperationen ist es möglich, eine gute Arbeit für unseren Beruf zu schaffen, zumal ja auch viele Kollegen in Deutschland einfach international tätig sind, nicht nur, weil sie in Großkanzleien tätig sind, sondern auch, es gibt wunderbare Boutiquen, die als deutsche Kanzlei geführt werden, aber hohes internationales Renommee und Wissen haben und das umsetzen. Und auch für die gilt es natürlich, gute Bedingungen für ihre berufliche Tätigkeit zu schaffen.
Ich glaube auch, das sind einfach Synergieeffekte, die man mitnehmen muss, auch rechtspolitisch, auch wenn es jetzt nicht unbedingt nationale Tätigkeiten erfasst. Aber wie du sagst, es gibt viele Kanzleien, die eben auch international tätig sind. Und ich persönlich freue mich immer, wenn man Kontakte knüpfen kann außerhalb des eigenen unmittelbaren Bereichs. Deswegen bin ich, wenn sich's anbietet, da auch immer gern dabei. Ich habe gerade eine ganz tolle Erfahrung dieses Jahr gemacht. Das Hospitationsprogramm Junge Anwälte, Anwältinnen, unterstützt von der IAZ, habe ich einen Vortrag gehalten. Das war ein fantastischer Austausch und man kann auch mal sehen, wie ist die Situation in anderen Ländern, womit müssen die Anwälte dort zurechtkommen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger, wertvoller Austausch. Vielleicht nochmal mit Blick auf deine Zuständigkeiten oder allgemeine Themen, die euch gerade im Präsidium umtreiben. Was glaubst du, sind die ganz, ganz großen Themen, die in den nächsten 1-2 Jahren auf die Anwaltschaft so zukommen werden?
Naja, also ein wichtiges Thema ist natürlich immer die Anwaltsvergütung, ganz, ganz klar. Da sind wir dran, trotz aller Schwierigkeiten, die in den Diskussionen damit verbunden sind. Aber es geht vor allen Dingen ja immer wieder auch um die sogenannten Core Values. Das ist die Verschwiegenheit. Nach wie vor ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber es geht vor allen Dingen ja auch darum, wie die Anwaltschaft für die Zukunft nicht nur rechtssicher sich bewegen kann, sondern auch gewährleistet ist, dass wir in diesen positiven rechtsstaatlichen Strukturen, die wir in Deutschland erfreulicherweise haben, auch die Zukunft positiv gestalten können. Und dazu gehört natürlich auch die Frage, wie kann man künstliche Intelligenz in Zukunft in Kanzleien sinnvoll einsetzen, um effizient zu arbeiten. Ein Thema, das international auch immer wieder diskutiert wird, auch in der Konferenz in Indien, wo ich war. Und es wird im nächsten Jahr eine große Konferenz auch im asiatisch-pazifischen Raum mit dem Hauptthema künstliche Intelligenz geben. Wir müssen ja auch sehen, dass wir Anwälte in der Fläche halten. Ein Anliegen, was ja auch im letzten Präsidium schon stark gefördert worden ist, auch mit einer Arbeitsgruppe, die jetzt ja auch nicht aufhört nachzudenken, welche Gestaltungsmöglichkeiten es gibt. Und hinzu kommt jetzt die Diskussion über die Frage des sogenannten Fremdkapitals oder auch der Prozessfinanzierung. Das muss ja alles in einen vernünftigen Rahmen eingebettet werden. Und das sind Diskussionen, die wir in den nächsten Jahren sicher führen müssen und werden. Immer mit dem Ziel, den Zugang zum Recht zu gewährleisten, die rechtsstaatlichen Strukturen zu stärken und natürlich auch dafür Sorge zu tragen, dass die regionalen Kammern für ihre Kolleginnen und Kollegen gemeinsam mit uns einen starken Partner haben, der es ja letztendlich garantiert, dass wir auch weiterhin nicht nur in Freiheit leben können, sondern dass wir Mandanten in einer vom Staat unabhängigen Form vertreten und deren Rechte wahren können. Und wie wichtig das ist, sehen wir national und international in vielen Gestaltungen, ohne dass ich jetzt politisch werde, weil das ja nicht zu unseren Aufgaben gehört.
Nee, aber du hast schon ein paar Klopper genannt, die, das denke ich auch, in den nächsten Jahren auf uns zukommen, rechtspolitisch. Und das sind ja unsere Themen. Ich bin gespannt, wie sich das alles entwickelt. Klopper war übrigens ein gutes Stichwort. Wir haben jetzt ganz viel über deine Aufgaben bei der BRAC als Präsident erfahren. Aber du kennst mich, nicht nur ich, sondern auch meine Lauscher da draußen wollen immer auch so ein bisschen Gossip. Wir wollen also noch einen Klopper von dir erfahren, sozusagen. Vielleicht ein Fakt, eine Info über dich, die noch keiner kennt. Ein Geheimnis über deine Person, das du uns heute verraten kannst. Und ja, nicht sowas wie, ich habe eine Schwäche für anspruchsvolle Literatur oder Rehbraten. Das wissen wir schon aus den Weihnachtsfolgen. Ein echtes kleines Geheimnis. Hast du da was für uns, Uli?
Also, was kann es noch für Geheimnisse geben, die du noch nicht erfragt hast, liebe Steffi? Also, da gibt es nicht viel. Man wird es möglicherweise kaum glauben, dass ein Westfale auch Spaß am Karneval haben kann. Jetzt muss ich allerdings meine Region ein bisschen, sagen wir mal, blamen. Denn der westfälische Karneval ist nicht das, was mich fasziniert, aber der Kölner Karneval. Und das ist etwas, was mir dann hin und wieder großen Spaß macht. Das kann ich nicht anders sagen.
Ja, hervorragend. Das war ja sogar mehr, als ich erwartet hatte. Und ehrlich, das mit dem Karneval, wow. Ich will jetzt natürlich, das mache aber nicht heute, ich will Bilder sehen von den Kostümen. Uli, wir reden ja in diesem Podcast immer wieder auch über Musik. Das heißt, ich würde gerne noch wissen, welcher Künstler, welcher Song, welche Band, außer Bocelli, auch das wissen wir schon, ist momentan bei dir ganz weit oben.
Also da bin ich irgendwie so ein Traditionalist und wenn man das jetzt regional etwas über Westfalen hinaus bis ins Ruhrgebiet denkt, dann ist durchaus einer meiner Favoriten Grönemeyer, den ich auch schon live erlebt habe. Und ich mag einfach die Art und Weise seiner Texte und auch wie er singt. Aber es gibt dann auch so Gegenbeispiele. Apropos Karneval, Bernd Stelter ist jemand, den ich zum Beispiel auch musikalisch durchaus schätzen kann. Und dann gibt's aber auch ganz andere Bereiche. Ja, so Musicals wie zum Beispiel Mamma Mia, die kann ich auch zum Entspannen genießen.
Hast du einen Lieblingssong von Grönemeyer?
Also einer der Lieblingssongs, Flugzeug in meinem Bauch, ist immer noch etwas und der alte Text von Männer.
Klassiker. Wenn du verrätst, was du gerade hörst, dann muss ich das natürlich auch. Bei mir läuft unter anderem momentan in Dauerschleife Volbeat, Still Counting, habe ich live gesehen auf Wacken im Jahr 2017. Ich verlinke in den Shownotes mal das Video. Wer mich in dem Video beim Crowdsurfen entdecken sollte, es könnte durchaus sein, ich war nämlich bei dem Song Up Up in the Air, dem gebe ich ein Bierchen aus. Ich weiß nicht, ob ich zu sehen bin, aber es könnte durchaus sein. Ganz weit
also
oben
dazu
ist...
Dazu kann ich nur sagen, liebe Steffi, ich bewundere dich für diesen Musikstil, der nicht meiner ist. Ich bewundere dich dafür, wie du Wacken feierst und lebst. Finde ich faszinierend, das muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich finde schön, dass du diese Faszination hast. Ich muss sie nicht zwingend teilen. Aber das ist doch das Wunderbare daran, dass es so unterschiedliche Interessen auch gibt und dass man durch solche unterschiedlichen Interessen viel voneinander erfährt und auch mal überlegen kann, oh, schaut man da vielleicht doch mal rein und findet man das dann gar nicht so übel, wie man das vielleicht mit seinen Vorurteilen sonst bewertet.
Das finde ich auch großartig und ich finde auch großartig, wie bunt die Anwaltschaft ist. Und genau das sehen wir im Podcast ja immer wieder, beziehungsweise wir hören es immer wieder. Liebe Lauscher, zum Ende hin noch ein paar Tipps für euch, für gute Infoquellen. Für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf surft mal vorbei unter www.brack.de. Abonniert diesen Podcast, wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und lasst gerne eine gute Bewertung da. Folgt uns auf Instagram unter recht_interessant. Werft mal einen Blick in Brack-Mitteilungen und Brack-Magazin, beides digital erhältlich. Und heute, wie immer wichtig, werft mal einen Blick in die Shownotes, da habe ich euch ganz viel zu Uli und auch zur Kammer Hamm zusammengestellt. Lieber Uli, tausend Dank, dass du dir mal wieder Zeit für mich genommen hast, obwohl du eigentlich immer keine Zeit hast. Und danke für die Einblicke in das Brack-Präsidium und deine Aufgaben, die du uns heute gewährt hast. Es war mir ein Fest und ich freue mich, denn wir sprechen uns bald ja schon wieder in unserer traditionellen Glühwein-Folge.
Naja, du musst natürlich mal langsam aufpassen, dass es nicht langweilig wird, weil es geht ja gar nicht um meine Person, sondern es geht um das, was wir alle gemeinsam tun. Aber dafür tue ich es gerne und das ist doch mal eine Form der Entspannung, so nett mit dir zu plaudern und vielleicht auch mal hier und da Dinge preiszugeben, die man sonst vielleicht gar nicht über ein Mikrofon oder wie auch immer verbreiten würde.
Oh,
also,
genau.
Es ist auch mir immer ein Vergnügen.
Ich danke dir. Das, glaube ich, haben wir heute gut erledigt und ja auch das ein oder andere Geheimnis erfahren. Ich danke dir, Uli. Bis bald. Mach's gut.
Bis bald. Danke dir. Ciao.